ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich spreche regelmäßig mit Menschen, die besondere Dinge machen. Dinge, bei denen jeder einzelne von euch für sich entscheiden kann. Wäre das auch was für mich?
Talk mit Thees.
Es gibt diesen Moment, wenn man aus seiner Komfortzone raustritt, aus seinem sicheren Umfeld. Da muss man einmal springen, ohne dass man weiß, wie die Landung aussieht. Am Anfang war das auch immer ein, ich möchte immer weiter, nächster Ort, nächste Stadt, nächster Strand. Ja. Ich könnte wahrscheinlich einmal um die ganze Welt fahren und ich würde gar nicht bei mir ankommen, weil ich immer im Außen mich ablenke. Also viele denken, wir machen einen Dauerurlaub. Ich glaube, das denken meine Eltern bis heute noch. Also mein Vater war auch gar nicht happy mit dieser Entscheidung, muss man auch mal dazu sagen. Also viele aus meinem Umfeld nicht. Aber es ist es ganz und gar nicht. Glück ist immer kurz. Aber diese innere Zufriedenheit ist, glaube ich, so die lange Version von Glück.
Jasmin Mittag ist mein Gast in dieser Folge. Sie reist seit 6 Jahren mit ihrem Mann, 2 Kindern und mittlerweile 2 Hunden im Wohnmobil durch Europa. Vanlife heißt es ja. 100.000 Menschen folgen ihnen bei Instagram und erleben mit ihnen zusammen, wohin sie reisen und wie sie es schaffen, ein achtsames Familienleben zu führen, denn das ist nötig auf so engem Raum. Für Jasmin sind die letzten 6 Jahre aber auch eine Reise in ihr Inneres gewesen. In einem Buch, das heißt Trust and Breathe, so heißen sie auch bei Instagram, spricht sie von einer Transformation. Und wie diese Reise ins Innere, ja, die sie erst während der letzten 6 Jahre geschafft hat, genau aussieht, auch darüber sprechen wir in diesem Podcast. Spannend fand ich auch ihren Zugang zur Spiritualität und zu heilenden Energien. Das hat sie seit ihrer Kindheit schon. Und was sie da spürt und wie das funktioniert, auch das erzählt sie hier. Ja, die beiden, sie und ihr Mann Jonas, der ist Ökotrophologe, haben ein bisschen einen Sprung ins Ungewisse gewagt, ohne finanzielle Sicherheit, aber mit 2 kleinen Kindern. Auch diese Frage werden wir beantworten. Wie funktioniert das eigentlich mit der Schulpflicht? Sie haben es geschafft, auf jeden Fall, sich mittlerweile selbstständig zu machen durch den Content, den Sie für Instagram oder auch YouTube kreieren. Aber auch das werdet ihr gleich hören. Dieses Leben ist auch durchaus anstrengend und es ist nicht für jeden. Überhaupt ist es spannend zu hören, wie Sie darauf gekommen sind, in ein Wohnmobil zu ziehen. Und immer wieder der Gedanke, ist das nicht dauerhaft? Ein bisschen eng. Was wir, glaube ich, alle aus diesem Gespräch mitnehmen werden. Manchmal braucht es nur eine mutige Sekunde, um neue Türen zu öffnen. Bitte einsteigen.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Hallo.
Einer der seltenen Momente, wo sie in der Gegend ist.
Das stimmt, ja. Das stimmt tatsächlich.
Erster Gedanke ist wirklich, ich meine, mit 2 Kindern. Also du wirst es die ganze Zeit hören. Aber es ist wirklich das, was sich sofort aufdrängt, mit 2 Kindern und einem Mann, jeden Tag auf diesem engen Raum. Wann wurde das zum allerersten Mal anstrengend?
Nach 2 Wochen. Also es war tatsächlich zu Beginn viel, viel anstrengender, als es jetzt ist.
Ja.
Ja. Also man musste wirklich erstmal sich eingrooven, erstmal schauen, wie funktionieren wir auf diesem Raum? Wie funktioniert überhaupt alles? Weil das Leben im Camper ist halt viel mehr Organisation, viel mehr Planung. Man kann sich nicht aus dem Weg gehen. Auch wenn man untereinander, gerade in der Partnerschaft, Schwierigkeiten hat, kannst du nicht sagen, ja komm, ich gehe erstmal zur Arbeit und mein Mann geht zur Arbeit, wir sehen uns heute Abend und dann, sondern man ist die ganze Zeit zusammen und muss es klären. Und was auch am Anfang wahrscheinlich noch dazu kam, dass einfach alte Themen, die man eben nicht so direkt gesehen hat, sich sofort gezeigt haben.
Wie zum Beispiel, was war es bei euch?
Oh, was war das? Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ja, es waren so alte Dinge, vielleicht sogar noch Eifersuchtsthemen von ganz am Anfang. Oh, weißt du, so Sachen, die man immer so ein bisschen in sich getragen hat, die man die ganze Zeit so mitgenommen hat und der Alltag die aber immer wieder weggespült hat sozusagen. Und ach komm, egal. Und das ging nicht mehr. Wir mussten wirklich, eigentlich kann man, weiß ich heute rückblickend, einmal richtig aufräumen, sodass wir harmonisch alle zusammen auf diesem engen Raum und auch so, wie wir das jetzt leben, ja leben können.
Wo habt ihr richtig aufgeräumt? Wo war der Ort dann?
Also das ging die ersten 3 Jahre fast, wo wir immer mal wieder Themen hatten, die sich gezeigt haben. Es zeigt sich immer so ein Thema, dann kommt das nächste, dann kommt wieder das nächste. Man denkt, man ist fertig, dann kommt wieder das nächste. Und das war schon, also Ein extremer Moment war in Spanien und in Griechenland.
Okay.
Hatten wir so eine richtig gute, da waren wir dann auch länger vor Ort und konnten da einmal ja durchatmen. Und da bin ich auch so richtig angekommen, in Griechenland zum Beispiel. Da bin ich wirklich nach fast, muss man jetzt auch mal sagen, nach fast 3 Jahren Reisen erst so richtig angekommen bei mir. Weil am Anfang war das auch immer ein, ich möchte immer weiter, nächster Ort, nächste Stadt, nächster Strand. Ja. Und irgendwann habe ich gedacht, so irgendwie, ja, ich könnte wahrscheinlich einmal um die ganze Welt fahren und ich würde gar nicht bei mir ankommen, weil ich immer am Außen mich ablenke.
Dieses Planen und Organisieren und es muss alles aufeinander abgestimmt sein, das klingt ja so gar nicht nach Freiheit.
Nee, genau. Also es ist auch nicht, also viele denken, wir machen einen Dauerurlaub. Denken viele. Ich glaube, das denken meine Eltern bis heute noch. Also mein Vater war auch gar nicht happy mit dieser Entscheidung, muss man auch mal dazu sagen. Also viele aus meinem Umfeld nicht. Ja. Aber es ist es ganz und gar nicht. Es ist wirklich viel, viel mehr Organisation. Also es ist so eine Selbstverantwortung, die man halt übernimmt. Für alles. Am Anfang hat mein Mann ja noch remote fest angestellt gearbeitet.
Ja,
mittlerweile sind wir ja auch selbstständig.
Genau, der ist so Lektor gewesen auch, ne? Oder das war ein Job zumindest.
Ja, das war so der Plan, den wir hatten.
Ach, hat der nie gearbeitet als Lektor?
Nee, genau.
Ah, ich hatte das so in Erinnerung
jetzt. Das war der Plan, den wir uns überlegt haben. Ah. So ganz naiv tatsächlich.
Ja, das lässt sich ja gut im Homeoffice machen.
Genau. Und er hat dann aber er hat gekündigt und wusste noch nicht, was wir machen. Da kam diese naive Idee mit dem Lektorat zum Beispiel. Aber dann hat sein Chef halt gesagt, zum Glück, hey, pass auf, wir wollen dich behalten. Wir können deine Stelle vielleicht irgendwie online besetzen. Und dann hat er im Halbtag seine alte Stelle behalten können. Er ist Ökotrophologe und in der Diabetesforschung hat er gearbeitet. Und hat dann quasi noch so die Mediensachen gemacht, also die Internetsachen, so, was man alles eintragen muss. Und Datenmanagement, so kann man sagen, ja, das Datenmanagement übernommen. Und das hat uns die ersten 2 Jahre auch finanziert. Und dann habe ich parallel halt ganz viel noch auf Instagram gemacht immer. Das war am Anfang auch nur eine Idee. Also das war eher so, ich teile das und inspiriere mich selbst eher noch bei anderen und so weiter. Und dann, wurde daraus mehr. Und dann irgendwann konnten wir diesen Job von Jonas kündigen. Und diese Selbstständigkeit, natürlich auch mit den Kindern die ganze Zeit, 24/7 keine Fremdbetreuung zu haben, auf sich selber zu achten, Paar zu sein, Arbeitskollegen zu sein, trotzdem noch Zeit für sich alleine zu haben, Mutter zu sein und alles. Es ist viel, aber wenn man... Ja, man muss es auch mögen und wollen. Es ist definitiv nicht für jeden was.
Total anstrengend. Also abgesehen von den tollen Orten, an denen ihr Halt macht. Aber es klingt so richtig anstrengend für jemanden, der nicht dafür gemacht ist.
Definitiv.
Natürlich, weißt du? Einfach nur so.
Ja, also wir treffen ja immer mal wieder andere Reisende. Und auch viele, die mal einfach vielleicht sich ein Jahr Auszeit nehmen im Sabbatical oder auch auf Elternzeitreise gehen für mehrere Monate. Und die sagen das auch. Also die sagen dann auch nach 6 Monaten, das war anstrengend jetzt. Das war auch schön. Also es ist so... Man hat diese kurzen Momente am Strand, wo man denkt, okay, dafür mache ich das alles. Und die sind einfach so gut und so erfüllend, dass sie das dann wettmachen, was vielleicht dann mal an anderen Tagen total anstrengend ist. Es ist einfach ein ganz anderes Lebensgefühl, eine ganz andere Art zu leben. Und ich bin ja auch jetzt mittlerweile Mentorin und berate ja auch Frauen und auch Männer auch. Aber bis jetzt habe ich tatsächlich nur Frauen beraten. Also, ne?
Nur Frauen brauchen Freiheit.
Ja, nee, aber gar nicht das Thema, sondern es geht auch oft um die innere Reise. Und das sind ganz viele, die auch wirklich zufrieden in ihrem festangestellten Job sind. Die einfach happy sind mit dem Leben, was sie führen. Da geht es um ganz andere Themen, wo wir dann drüber reden. Also es ist nicht so, dass das jeder möchte unbedingt. Und das ist den Menschen auch bewusst, weil wir ja auch oft hören, hey, wenn das jetzt jeder machen würde, das geht ja nicht. Aber es will gar nicht jeder
machen. Das will nicht jeder machen. Aber finanziert ihr euch mit dem Reisen sozusagen? Also geht über Social Media, verdient ihr ausreichend mit Berichterstattung quasi über eure Reise? Oder müsst ihr reguläre Jobs noch machen?
Nee, also mittlerweile ist Instagram und mein Mann macht unseren YouTube-Kanal auch. Ja. Das sind so unsere Haupteinnahmequellen. Okay. Und ja, ich bin jetzt ja auch seit einem halben Jahr, glaube ich jetzt, ungefähr, ja, als Mentorin noch tätig.
Ja. Das große Thema natürlich eures Lebens ist ja auch, oder dieser Reise ist ja auch, dem Unerwarteten ein bisschen Platz geben im Leben, dass nicht alles strukturiert ist und einfach so durchgeplant ist. Und ein sehr schöner Moment war, glaube ich, da wart ihr ja auf dem Weg nach Italien, meine ich, war das, als euch jemand mitgenommen hat in einer Lok.
Ja.
Wo war das? Wo wart ihr
das
da?
Das war tatsächlich, also wir waren, das war aber noch im Studium.
Das war noch schon ganz am Anfang, richtig, genau.
Kinder. Ja, ja.
Aber da habt ihr so einen Vorgeschmack darauf bekommen, ja, einfach, wie das ist, wenn nicht alles geplant ist. Wie man ja auch sagt, wenn du nach Paris gehst, geh nicht die Sehenswürdigkeiten besuchen, sondern einfach mal die Nebenstraßen. Man entdeckt immer spannende Dinge.
Ich liebe genau das. Also wir suchen gar nicht die Highlights oder die Sehenswürdigkeiten, sondern ich liebe genau das, in diese Länder so einzutauchen. Und ja, wir waren im Studium und hatten, also ich muss dazu sagen, ist meine Idee gewesen, ich wollte immer trampen. Ich hatte aber immer Angst, alleine als Frau zu trampen. Und dann hab ich Jonas kennengelernt und meinte zu ihm so, ja, ich würde gerne mal trampen, würdest du das mit mir machen? Und da habe ich wohl Glück gehabt, dass er noch so frisch verliebt war und mich vielleicht beeindrucken wollte. Ich weiß es nicht. Aber er hat auf jeden Fall mitgemacht. Und dann haben wir, ja, wir haben uns ja selbst damals finanziert im Studium mit unseren Studentenjobs, so jeder 300 Euro zusammengekratzt irgendwie. Ja, genau. Und dann sind wir los und haben so ein, es gab ja früher, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, diese Wochenendtickets. Da konntest du wirklich den ganzen Tag, an einem Tag durch ganz Deutschland fahren, richtig, aber nur mit der Regionalbahn. Und dann habe ich wirklich von Kiel geguckt, auch noch aus dem Norden, mit welcher Bahn es möglich ist, so dass wir mit der letzten Bahn ganz unten ankommen.
Nach München da.
Genau,
so.
Und dann habe ich dann damals...
Ihr wolltet nach Genua, glaube ich, oder?
Genua, nach Italien. Mhm. Richtig, Cinque Terre. Ja, das Cinque war der Plan. Da haben wir so eine Wanderung, so ein Buch gefunden mit einer Wanderung und hatten auch ein Zelt dabei. Und ja, und dann da sind wir sind nie pünktlich unten im Süden angekommen, in München, an dem Tag, weil es natürlich Verspätung gab. Natürlich hat ein Zug... Mhm. Ich glaube, da wurden die Dinger durchgeschnitten. Also wir standen eine Stunde irgendwo rum in der Valle Pampa. Ja, und dann sind wir an einem anderen Bahnhof gelandet und sind da gestrandet abends. Und es fuhr kein Zug mehr und unser Ticket war abgelaufen. Und ich glaube...
Welcher war das? Welcher Bahnhof?
Nürnberg. In Nürnberg.
Okay, auch ein großer sogar. Mhm.
Genau, der war aber schon leer. Ja, alles. Genau. Ja, und ich weiß noch genau, wie wir dann da versucht haben, noch die Dame am Schalter, mit der noch zu reden und sie zu versuchen zu überreden, dass sie uns das Ticket für morgen früh ausstellt, aber das hat sie leider nicht. Und dann lagen wir da und dachten, okay, es war's, wir müssen wieder nach Hause fahren, weil ich glaube, ein Ticket nach München hat schon über 60 Euro gekostet. Mhm. Am nächsten Tag, wir haben die Mitfahrgelegenheit verpasst und so weiter. Und dann kam dein Mann in so Uniform an und wir lagen auf der, schon so da so rum und dachte so, okay, Jonas, schnell, steh auf. Da kommt jemand, ich dachte, ein Polizist, der uns jetzt wegjagen möchte.
Ja.
Ich so, Gott, wir liegen hier wie die Penner, das geht nicht, wir müssen hier weg. Und er sagte dann, kommt mal mit. Und dann sind wir mit, haben unsere Rucksäcke dann aufgesetzt und mit ihm einfach hinterhergelaufen. Und er hat auch nicht mit uns weiter geredet. Er ist wirklich nur vorgegangen und wir sind da hinterhergelaufen und hatten gar keine Ahnung. Und dann bog er so auf den Gleis ab und hielt vor dieser Lok an. Mhm. Und das war so völlig absurd. Und dann sagt er zu uns, wir dürfen einsteigen, er kann uns mitnehmen. Und dann dachte ich so, okay, wollte ja trampen, aber dass ich direkt mit dem Zug trampe, ich habe es total gefeiert. Und wir saßen dann wirklich ganz oben, also es ist alleine dieser Blick auf die Gleisen, die man hat, wenn man fährt und wie dieser Zug da durch die Nacht gefahren ist, das war total irre.
Reden wir von einer alten Lok?
Ja, also
schon so eine ältere Lok, also die welche Funktion hatte?
Dieser Mann hat uns dann erklärt, dass er quasi die Züge, da gibt es irgendwo eine Art Werkstatt, wo die alten Züge hinkommen und der macht dann immer das, natürlich nachts, also er fährt nachts diese Waggons oder Züge halt, super, auch in die Nähe das ist auch in München tatsächlich, dahin und hat uns vorher rausgelassen auf den Gleisen in der Nacht und hat noch gesagt, hier ist die S-Bahn-Station. Dann, ich glaube, wir sind knapp 2 Stunden gefahren. Ja, und das war wirklich einer dieser Momente, wo ich bis heute super gerne dran zurückdenke und der mir einfach gezeigt hat, dass die Welt zum einen ein guter Ort ist, dass man einem wird immer geholfen. Also wir hatten auch die verrücktesten Situationen, nicht nur jetzt auch in Asien, also nicht nur da, aber man muss auch nicht jetzt eben bis ans andere Ende der Welt fahren, um Abenteuer zu erleben. Also wie gesagt, ne, das ist uns ja in Deutschland passiert. Und auch hier sind die Menschen immer noch unglaublich freundlich, unglaublich hilfsbereit. Und ja, und das liebe ich am Reisen, dass wir einfach immer wieder erfahren dürfen, dass uns geholfen wird, dass die Welt ein guter Ort ist, weil man ja oft einfach ein anderes Bild bekommt.
Ja. Witzig. Und saß ihr da so oben mit ihm auf dem Führerstand und dann seid ihr so 2 Stunden nach München gefahren, so grob?
Einfach? Ja, er saß links und wir saßen daneben. Das war total irre. Also es war total irre einfach.
Das ist total surreal eigentlich, weil wahrscheinlich müsste er 3 Formulare ausfüllen. Davon abgesehen, dass er sowieso niemand mitnehmen darf.
Also, ja, genau.
Aber wie toll. Mhm. Ja, was für ein unerwarteter Moment.
Absolut.
Von denen habt ihr natürlich auch ganz viele gehabt. Wobei es vielleicht auch ein bisschen unerwartet war, dass in Norwegen die Menschen gar nicht so freundlich den Wohnmobilleuten gegenüber gestimmt sind, oder?
Nee, also wir waren ja jetzt haben wir 26, jetzt muss ich mal denken, ja, 25 im Sommer jetzt ja da, in Norwegen. Und Nee, uns wurde auch der Stinkefinger gezeigt und wir wurden von der Straße gehupt. Also ich glaube, das hat einfach damit zu tun, das war ja auch, ich glaube, es stand auch in der Zeitung oder in den Medien, dass ja zum Beispiel die Lofoten sehr, sehr überfüllt waren. Okay. Wir waren nicht auf den Lofoten, aber eine Insel da drüber und wir fanden es persönlich nicht. Aber ich glaube einfach, wenn man das gar nicht kennt, da oben ist wirklich, also ganz im Norden, da ist wirklich wenig los. Auch im Sommer nicht, normalerweise. Ja. Und wenn es da dann immer voller wird, ich glaube, die haben einfach keine Lust auf uns.
Aber kann es da so voll werden, dass da echt so viele Wohnmobile abhängen?
Nein, gar nicht. Also aus unserer Perspektive, gerade aus diesem deutschen Blickwinkel, wir fahren ja auch gerne mal in Urlaub nach Italien oder nach Spanien, wo es sehr, sehr voll ist. Und es ist ja einfach super voll. Gar nicht. Also gar kein Vergleich. Es war für uns, aus unserer Perspektive, es war super leer. Aber für die war das schon wahrscheinlich trotzdem zu viel. Oder, also wir haben ja auch ein deutsches Kennzeichen. Ich denke nicht, dass sie per se ein Problem mit Deutschen haben. Ich glaube einfach nur, das ging darum, dass sie keine Lust auf diese Camper haben.
Aber ich fand es interessant, das einfach zu lesen, denn ich hätte damit nicht gerechnet. Man bringt ja auch manchmal, obwohl viel Geschäfte macht man da nicht, ne?
Nein.
Also man bringt ja nicht wirklich irgendwie dann Geld in den Ort oder sowas.
Von daher. Ja, man darf ja auch kaum was so mit reinnehmen. Die sind da schon sehr streng und man... Es ist natürlich auch da vor Ort, klar, man kauft Lebensmittel und so als Camper. Es ist jetzt auch nicht super günstig, ne?
Ey, Norwegen, ohne Witz, ich bewundere euren Mut, wo man ja ohnehin mit dem Geld haushalten muss, ja, in eurer Situation. Und dann überhaupt nach Norwegen zu fahren, das ist das, was mich an dem Land einfach so komplett frustriert. Es ist so unglaublich schön, aber man kann sich da nichts kaufen.
Nee.
Und zwar gar nichts.
Und es gibt auch, wenn man jetzt, wir haben ja das Glück, wir haben unsere Küche dabei, ne? Man könnte jetzt sagen, wir müssen ja nicht essen gehen oder so. Aber... Es gibt auch nicht wirklich viel. Also die Norweger haben eine sehr interessante Auswahl. Die haben sehr viele eigene Produkte, die importieren ja kaum etwas.
Ach echt?
Ja, ja. Und es ist wirklich schwer, gute Nahrungsmittel dort zu finden, auch frisch und so. Also wir waren halt auch sehr weit oben im Norden. Es war wenig.
Ja.
Also in Schweden ist es auch so, aber in Schweden hatte, muss ich leider sagen, fand ich, die Menschen an sich, die sind warmherziger. So vom... Das was kann, ist das immer eine persönliche, persönliches Empfinden, aber das war meins.
Ja. Ja, man hat überall Überraschungen erlebt, ne? So wie auch eure Eltern überrascht waren, als du plötzlich irgendwann gesagt hast, wir ziehen in ein Wohnmobil und stellen das erstmal vors Haus oder in den Garten oder im Hof, ne? Stand es bei euch. Wie entstand diese Entscheidung? Wir geben unsere Wohnung auf und wir ziehen jetzt erstmal noch in Deutschland, erstmal lebend, in ein Wohnmobil.
Das war meine Idee auch. Ich war ja zu dem Zeitpunkt noch in Elternzeit mit meinem zweiten Sohn. Also die sind ja relativ, die sind beide sofort quasi hintereinander gekommen. Die sind sehr nah beieinander. Und mein Mann war ja arbeiten und hat zu dem Zeitpunkt sehr viel gearbeitet, auch sehr lange immer. Und irgendwann habe ich mich ja daran erinnert eben, dass wir ja eigentlich so vom Reiseleben immer geträumt haben. Und wir haben diese Idee, dass wir so ein Leben führen möchten, schon viele Jahre vorher gehabt, schon 2013 damals in Thailand.
Genau.
Und ja, dann hat Jonas immer nur zu mir gesagt, ja, er würde das machen, aber wie soll das gehen? Ich brauche eine Lösung. Und ich habe ja dann einfach wirklich versucht nachzudenken, okay, wie können wir das denn jetzt umsetzen? Weil meine innere Stimme immer gesagt hat, so jetzt, ne, jetzt darfst du mal losfahren. Jetzt, wenn wir weiter so machen, dann landen wir in dem Leben, was wir für uns nie wollten. Und wir haben so überlegt, ein Haus zu bauen. Wir waren schon irgendwie, haben schon so ein paar Gespräche mit der Bank gehabt und so weiter und so fort. Ich habe schon überlegt, wo ich mich bewerben kann da vor Ort. Aber ich habe es gar nicht gefühlt. Ich wollte das, also ich wusste mal, ich will das eigentlich nicht, aber es wird darauf hinauslaufen.
Warst du schon immer so, dass du einfach so diese eingefahrenen Bahnen, dass du die nie beschreiten wolltest, dass du eigentlich ja dieses 9-to-5 irgendwo in einer Struktur drin sein? Schon als Kind oder als Jugendliche? War das ein Problem?
Ja.
Echt?
Ja, immer.
Und wie zeigte sich das?
Oh, ich war gar nicht jetzt so... Ja, ich war jetzt kein Kind, was immer nur rebellisch war, was jetzt nicht auf andere gehört hat oder so. Ich habe mich schon immer gut eigentlich in Gruppen einfügen können. Ich habe auch viel Sport gemacht, habe Leistungsturnen gemacht, bin auch sehr lange geritten und so weiter. Also es war alles immer cool. Bin jetzt nicht die beste Schülerin gewesen, aber habe trotzdem mein Abi gemacht und so weiter. Alles so, eigentlich alles immer gemacht. Aber ich wusste immer, ich möchte... mal ein anderes Leben führen. Also als Kind wollte ich immer zum Zirkus zum Beispiel. Und dieses Nomadenleben, das hat mich wirklich immer gereizt. Und ich habe jetzt, ich bin jetzt gerade ja auch bei meinen Eltern gewesen, zu Besuch und habe meine Abi-Zeitung in der Hand gehabt, lustigerweise. Okay. Und da habe ich, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, da habe ich wirklich, also ich habe es nochmal für mich nachgeguckt. Ja. Und das stimmt. Ich habe bei der Frage, was wollte ich als Kind immer werden, habe ich geantwortet, niemals erwachsen. Und wirklich, was für ein Wunschleben oder was erhoffe ich mir für die Zukunft, war eine Frage. Und dann stand da wirklich, eine Ausbildung machen, studieren und danach reisen, eine Weltreise machen oder in die Sonne ziehen. Und das habe ich wirklich auch gemacht.
Ostholstein war zu klein für dich. Du wolltest da weg.
Ja, ich mag Ostholstein sehr gerne. Ja, ich liebe auch die Lübecker oben. Bucht. Und ich liebe Lübeck. Und ich mag das wirklich.
Ja.
Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ich da meine Base haben werde. Vielleicht. Aber ich merke immer wieder, und das geht zum Glück nicht nur mir so, sondern wirklich mittlerweile auch meinem Mann und auch meinen Kindern. Also wir sind einfach zum Glück alle so, dass wir so nach 3-4 Monaten merken, so, jetzt kann es auch weitergehen.
Okay, ja, das habt ihr den Kindern sozusagen anerzogen.
Vielleicht, ja.
Geimpft. Vielleicht. Also, Wohnmobil, deine Entscheidung, deine Idee, lass uns in ein Wohnmobil ziehen. Jonas kommt von der Arbeit.
Genau, und wir sitzen, also ich bin dann den Abend nochmal aufgestanden, weil ich habe die Kinder, die waren noch super klein, habe die dann eine Einschlafbegleitung gemacht und ich bin dann auch immer so, ich kann meinen Mund dann auch nicht halten. Ich bin dann gleich so, ja, ich habe eine Idee und dann muss die raus. Ich könnte nicht 3 Wochen die nicht für mich, also kann ich nicht für mich behalten. Und dann habe ich Wein eingeschenkt und so, wir müssen reden, ich habe da drüber nachgedacht. Ja, dann meinte ich so, du, pass auf. Ich habe jetzt die Lösung. Wir ziehen einfach ins Wohnmobil, weil das hatten wir schon. Wir hatten unser Wohnmobil schon. Und ich habe das durch Zufall auf YouTube gesehen, dass eine Familie im Wohnmobil lebt und reist. Und da habe ich gedacht, warum machen wir das eigentlich nicht? Und bei uns war einfach nur das Thema, okay, wie können wir Geld sparen erstmal? Wie können wir einen finanziellen Puffer aufbauen? Weil wir halt vorher immer schon viel gereist sind und mit Kindern, da kam schon dieser Gedanke, okay, jetzt können wir nicht mehr mit dem Rucksack einfach so losfahren mit 300 Euro wie damals zu Cinque Terre und gucken, was passiert. Weil mit Kindern, da bist du dann schon doch ein bisschen vorsichtiger auf jeden Fall. Und die Verantwortung, die war uns auch bewusst. Und deswegen wollten wir das halt alles in trockenen Tüchern haben und finanziell auch abgesicherter sein.
Und die waren wie alt, die Kinder?
Eins und zwei waren sie zu dem Zeitpunkt, ja. Ja, und dann habe ich so gesagt, wir ziehen das Wohnmobil. Er fand die Idee gar nicht so schlecht.
Okay.
Ja, weil ich konnte ihn damit kriegen, dass ich gesagt habe, pass auf, und dann können wir uns schon mal eingewöhnen und so. Die Kinder, und das war mir halt wichtig, die Kinder haben einfach ihr Bett dabei. Das ist quasi ihr Schneckenhaus. Ich kann ihnen ihr Essen kochen. Also sie sind immer, ne, sie haben ihr Spielzeug. Das ist alles so vertraut.
Mhm.
Ich wusste halt aus Erfahrung, mit dem Rucksack zu reisen oder direkt nach Thailand zu reisen, so ein Backpacking-Ding mit Kindern, fand ich schwierig von Hostel zu Hostel und Bett zu Bett. Das
mit Kindern wie?
Geht, genau, deswegen die letzten Jahre, das war genau das Richtige. Und er fand die Idee gar nicht so schlecht, weil ich ihn dann also überzeugen konnte damit, dass wir einfach die Miete sparen können. Wir haben ja schon zu dem Zeitpunkt, ich meine, heute ist es noch verrückter, aber zu dem Zeitpunkt schon unglaublich viel Miete bezahlt und die konnten wir in dieser Zeit einfach sparen. Und dann hatten wir einen kleinen Puffer. Plus hat sich in der Zeit erstmal ergeben, dass Jonas halt diesen Job remote dann weiterführen konnte. Und dann sind wir losgefahren im September. Also wir sind, im Januar hatte ich diese Idee.
Mhm.
Und im September sind wir losgefahren.
Spanien war das erste Ziel, ne?
Erstmal,
da seid ihr erstmal gewesen.
Genau, Richtung Spanien und dann Richtung Portugal.
Mhm. Ja, Wahnsinn. Es ist. Und euer Vorhaben zu dem Zeitpunkt sah im Prinzip wie aus? Was hattet ihr zu dem Zeitpunkt vor? Wie lange würdet ihr eventuell unterwegs sein?
Das war, ja, wir haben erstmal nur gesagt, wir gucken mal. Also geplant war 1-2 Jahre.
Ja. Wie Pippi Langstrumpf, ne? In deinem eigenen Haus. Ihr habt das Zitat ja auch im Buch. Was sehr schön, das habe ich vorher noch nie versucht. Also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe.
Genau.
Also du hast auch nicht gezweifelt.
Ich habe anfangs, also es gab immer Situationen, in denen ich gar nicht gezweifelt habe, in denen ich 100% sicher war, dass es funktionieren wird.
Ja.
Einfach, weil ich es für mich gefühlt habe.
Mhm.
Und ich mir auch immer sicher war, dass wenn es nicht funktioniert, man immer wieder zurück kann. Es ist nicht schlimm, wenn es nicht funktioniert. Es wäre nicht schlimm. Ich habe dadurch, dass wir, also da hat mir auch die Reise nach Asien damals unglaublich viel Mut gegeben, wir sind auch mit einem One-Way-Ticket nach Bangkok geflogen. Auch nur mit jeder, ich glaube, wir haben ein Jahr lang gearbeitet dafür in der Gastronomie und haben das gespart und sind mit so einem 300 Jahre alten Auto jeden Morgen zur Arbeit gefahren, nur um dieses Geld, wir haben nichts ausgegeben, wir haben echt wirklich immer jeden Cent zur Seite gelegt, damit wir nach Asien können.
In Kiel, ne? Damals ihr da, beiden, genau. An der Uni. Mhm.
Und gearbeitet haben wir in Niendorf an der Ostsee in einem Fischrestaurant.
Ja, Mensch, guck mal.
Da haben wir, genau, von einer Freundin von mir damals. Die Eltern hatten das, die haben uns da quasi den Job auch ermöglicht. Und überhaupt das alles ermöglicht, dass wir da arbeiten können. Ja, und das hat mir Mut gemacht, weil ich wusste, okay, ich bin mit einem One-Way-Ticket schon mal nach Asien geflogen. Es war alles cool und irgendwann hatte ich das Gefühl, jetzt möchte ich nach Hause. Jetzt möchte ich wieder nach Deutschland und es ist irgendwie fertig so. Diese Reise war damals für mich fertig und dann sind wir nach Deutschland geflogen. Ich habe innerhalb von einem Monat haben wir unsere alten Jobs wieder gehabt, also damals die Studentenjobs. Wir haben uns da hatten wir erst den Bachelor, wir haben uns dann für den Master eingeschrieben, noch online. Wir haben eine Wohnung gekriegt, erstmal als Zwischenmiete. Also es hat alles funktioniert. Und ich wusste, wenn diese Reise jetzt nicht klappt und wir nach einem Jahr feststellen, okay, das war eine Schnapsidee, ja, dann kommen wir wieder zurück. Kommen wir wieder zurück. Jonas hatte ja noch seinen Job. Da wussten wir auch immer, den kann er wieder ganz zurückbekommen. Und ja. Und wenn man ein Jahr lang dann im Wohnmobil gewohnt hat, wenn man dann erstmal vorübergehend irgendwo in einer Zwei-Zimmer-Wohnung oder bei seinen Eltern wieder einzieht kurz, dann, ich wusste ja immer, meine Eltern oder unsere Eltern, auch Jonas' Familie, die würde uns ja auffangen, ja. Bis wir dann wieder selbstständig irgendwie uns das alles aufgebaut haben.
Wie fühlt sich das an, wenn man monatelang im Wohnmobil unterwegs ist und dann ist man wieder zu Hause bei den Eltern und man hat wieder sein eigenes Zimmer und ein größeres Bett und so. Wie fühlt sich das an in dem Augenblick?
Gut. Immer wieder mal gut. Ja, wir waren ja den Winter jetzt in Schweden in einem Haus.
Da war der im Haus.
Genau, wir waren jetzt mal in einem Haus und immer mal wieder zwischendurch ist es auch wichtig. Also wir sind nicht jetzt 6 Jahre immer nur in einem Wohnmobil gewesen, weil das ist auch verrückt.
Also, ja, das klingt einfach total verrückt.
Genau.
Und seid ihr generell auch überwiegend der Sonne hinterhergereist?
Ja.
Das schon.
Ja.
Denn man möchte keine Regentage erleben in einem Wohnmobil. Ich bin vielleicht zweimal im Wohnmobil unterwegs gewesen, in Italien, Gardasee, und es hat die Hälfte von den 10 Tagen hat es geregnet. Und im Wohnmobil zu sein, wir waren nur zu dritt, bei Regen, mit dem ganzen Matsch vorne draus und diese ganzen Regenklamotten, für mich die Hölle.
Es ist ganz schwierig.
Auch für euch?
Ja.
Da bin ich irgendwie beruhigt.
Auf jeden Fall. Es ist super, super nervig. Gerade nach 3 Tagen, also spätestens, ist es einfach mit Kindern unglaublich schwierig. Und als sie noch kleiner waren, war es ganz schlimm. Also in Spanien gibt es ganz viele Indoor-Spielplätze. Man wird ja dann auch, ja, kreativer. Wir haben Wandern, Schwimmen und sowas alles. Das ging. Also das war okay. Aber in Portugal gab es kaum, also kommt immer darauf an, wo man ist. Oder in Griechenland, da gab es kaum Indoor-Spielplätze. Die Griechen haben das einfach noch nicht.
Nein.
Da ist das nicht so, dass es da so Hallenbäder gibt, es da gar nicht. Also dass man jetzt sagt, man geht jetzt mal in ein Spaßbad, findet man da gar nicht. Und das ist dann noch schwieriger.
Und so zusammenzusitzen, also immer 2-3 Tage Regen und alle sind die ganze Zeit drin, auf diesem unglaublich engen Raum. Das hält man doch kaum einen Tag aus, oder?
Nee, doch, das ist, glaube ich, auch einfach, ja, vielleicht Gewöhnung oder man hat halt seine Arbeit, man hat seinen Alltag. Also unser Wohnmobil ist ziemlich cool aufgeteilt. Ich stehe, wenn ich koche, allein in meiner Küche. Das ist wie so ein kleiner eigener Raum. Dann haben wir eine Sitzecke, wir haben den Alkoven, das ist wie so eine Höhle, in die man sich zurückziehen kann. Die Kinder haben noch 2 eigene Stockbetten. Die sind dann auch
2 eigene Stockwerke.
So, die haben dann auch quasi da ihren Raum. Und ich, seitdem die älter sind, seitdem sie halt auch beide viel lesen und so, ist das völlig okay. Und man wird ja auch, wir sind ja nicht aus Zucker, sagt man. Also die gehen halt schon auch einfach immer raus, tatsächlich. Mhm. Also wir haben natürlich auch dementsprechend Kleidung dabei und die sind eh nicht zu halten. Das sind 2 Jungs, die sind eh immer draußen.
Ja, und natürlich hört ihr von Menschen immer wieder, brauchen Kinder denn nicht Kinder? Mhm. Das ist auch der erste Gedanke, den ich dann irgendwann hatte. Also na klar sind die mit sich selber glücklich, aber die lieben es ja auch, irgendwo in der Gruppe zu sein. Und klar findet ihr immer welche, aber dann geht's irgendwann auch mal wieder weiter. Wann war das mal auch ein Problem?
Tatsächlich mit meinen Jungs noch gar nicht, aber ich kenne Reisefamilien, da ist es auch mal ein Problem. Also da sagen dann die Kinder vielleicht so im Alter von 8, 9, hey, ich möchte in die Schule gehen.
Ja.
Und das sind meistens tatsächlich Mädchen, von denen der Wunsch kommt, und also aus meiner Erfahrung jetzt. Und dann machen die Eltern das auch. Also es ist ja dann, würden meine Jungs jetzt sagen, Mama, wir wollen unbedingt in die Schule gehen, wir möchten gerne in Sportverein und dieses normale, in Anführungsstrichen, Leben führen, dann können wir das ja umsetzen.
Noch haben Sie es nicht gesagt?
Nein, gar nicht.
Das okay, aber der Älteste ist jetzt 7?
Nee, der Älteste ist 10.
Der ist sogar 10 schon?
Ja.
Ach, alles klar. Ja. Stimmt, der war 3, geworden, als ihr losgefahren seid. Genau. Ihr seid jetzt im 7. Jahr, dann ist er jetzt 10.
Geworden, ja.
Okay. Ja. Wollte der jemals in eine richtige Schule gehen?
Nee, aber es ist so,
weil er es nicht kennt? Oder ja, sieht er das irgendwo also bei irgendjemandem mal?
Zu den sozialen Kontakten ist es nochmal wichtig zu sagen, dass es unglaublich viele Reisefamilien gibt, die dieses Leben mittlerweile führen. Es gibt gerade in Spanien und Portugal, auch mittlerweile in Rumänien, auch sogar im Norden, in Dänemark, sehr, sehr viele größere Communities schon, wo man sich online verabredet. Es gibt tolle Festivals, tolle Freiliner-Festivals. Es gibt, also wir haben in jedem Land Freunde. Und auch die Kinder sind sehr gut befreundet. Unsere Kinder skypen jetzt aktuell mit ihren Freunden dann halt einmal die Woche.
Skypen gibt's doch gar nicht mehr.
Ja, oder wie nennt man das?
Ich weiß nicht. Das ist lustig, ich glaube, Skype gibt es wirklich nicht mehr.
Gibt's wirklich nicht mehr. Ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste.
Nicht, dass du uns was Falsches erzählst.
Ich sag's jetzt einfach so. Nein, aber Videoanruf.
Was auch immer.
Videoanruf?
Teams, Videoanruf, was auch immer.
Google Meets war's, glaube ich. Davon ist auch egal. Auf jeden Fall, sie kommen, ne, also treffen sich quasi online auch mit ihren Freunden. Und wir waren ja 2 Winter zum Beispiel immer lange in Portugal auf einem ganz tollen kleinen Hof von Deutschen, die ausgewandert sind, auch mit Ponys, mit Schweinen, mit Ziegen. Und das deutsche Pärchen, die sind schon ein bisschen älter, die sind wirklich wie Oma und Opa für meine Kinder geworden.
Super.
Und da sind auch 3, 4 andere Familien immer gewesen. Die sind von morgens um 8 bis abends nur draußen. Die helfen dann mit Füttern, die putzen die Ponys, die sind da, also es ist immer so eine Gruppe gewesen, so von 8, 9 Jungs, die da den ganzen Tag, und die können da rennen und spielen und machen und tun. Und mit denen haben wir Kontakt. Und die treffen wir jetzt auch im Sommer wieder. Und wir würden auch immer wieder, also das ist schon, es gibt diese Freundschaften und es sind gute Freundschaften und sie verbringen sehr, sehr viel Zeit miteinander. Wenn ich es aus meiner Kindheit noch überlege, wenn 6 Wochen Sommerferien waren und ich hatte eine Freundin oder meine Cousine, mein Cousin, die ich nur in der Zeit gesehen habe, da ist eine richtig gute Bindung also entstanden. Weil man sich jeden Tag wirklich über mehrere Stunden intensiv halt gesehen hat. Die bauen dann ihre Baumhäuser und so weiter. Also das ist schon so. Und das dann halt 3 Monate am Stück. Und mittlerweile, was ja das nächste Thema ist, ja meistens Schule, ist dann auch so, dass unsere Kinder jetzt auf eine Online-Schule gehen. Und das super funktioniert.
Ja, wer organisiert die von wo?
Eine
offizielle Online-Schule. Mhm. Die heißt doch so?
Das ist die Nomi School. Das ist eine freie Online-Schule.
Eine freie Online-Schule.
Genau.
Vielleicht war es überhaupt euch erstmal, sag ich mal, also die Schulpflicht müsst ihr ja auch umsetzen. Was ist die Regelung dafür?
Nee, müssen wir nicht.
Wie? Aber es gibt ja Schulpflicht.
Ja, genau, aber wir sind ja nicht mehr in Deutschland. Wir sind ja quasi ausgewandert.
Und sich abmelden ist relativ leicht. Wo seid ihr angemeldet denn jetzt?
Gar nicht. Wir sind reisen.
Ihr seid staatenlos.
Nein, wir sind Deutsche.
Ihr seid Deutsche, aber eben nicht in Deutschland angemeldet.
Genau.
Okay,
genau.
Das ist ja dann überhaupt kein Problem. Genau. Und damit entfällt direkt die Schulpflicht.
Ja, genau, weil man in dem Moment schulpflichtig ist, wo man entweder den gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat, das kommt aufs Bundesland drauf an, oder aber einen Wohnsitz. In Schleswig-Holstein ist beides.
Ja.
Zum Beispiel. In Schleswig-Holstein ist es der gewöhnliche Aufenthalt und der Wohnsitz. In Bayern ist es nur der gewöhnliche Aufenthalt. Deswegen sind in Bayern die meisten Freiländerfamilien wohnhaft in Deutschland. Genau. Und es hat mich selbst gewundert, auf der jetzigen Online-Schule, auf die meine Jungs gehen, sind sehr viele Kinder, die in Deutschland wohnhaft sind.
Reden wir von jeden Tag 5 Stunden Unterricht digital?
Ja, digitaler Unterricht.
Okay, richtig, auch jeden
schön.
Tag 5
ja,
Stunden.
Ja, also es ist
volle Breitseite da.
Genau, also das ist, die haben ihre, es ist ein bisschen anders aufgebaut.
Mhm.
Es gibt ja auch freie Schulen in Deutschland. Also es gibt unterschiedliche, es gibt noch andere Online-Schulen. Aber in dem Fall ist es so, dass sie 2 Tage die Woche wirklich die Hauptfächer haben. Und dann ganz normal, von morgens bis mittags, also wie normal Schule, Mathe, Deutsch, Englisch. Und dann hat er noch Wahlkurse, Online-Kurse. Da kann er sich dann aussuchen, was er machen möchte. Im Moment macht er Biologie, Erdkunde und möchte jetzt Chemie machen. Ja, er ist ja auch noch Grundschule. Wir reden immer noch nur von der Grundschule. Absolut. Da wird es aber nicht in Klassen unterteilt.
Und Chemie in der Grundschule,
genau,
gibt es ja sowas.
Es wird nicht in Klassen unterteilt, sondern nach Interessen und Alter. Also es gibt immer für ältere Kinder, das ist dann von 11 bis 16, diese Online-Kurse wie jetzt Biologie, Physik oder halt für kleinere Kinder. Da macht man das alles ein bisschen anschaulicher, geht ein bisschen mehr so, genau, noch nicht ins Detail. Und ja, das funktioniert super. Und liebt er.
Prüfung, wie finden die statt? Also jetzt Grundschule gibt es natürlich noch nicht so viele Klassenarbeiten, obwohl gibt es auch auf der Grundschule schon ein bisschen. Aber
nee, es gibt keine Noten.
Es gibt keine Noten,
nein.
Okay.
Es ist wie auf einer freien Schule.
Kommt aber noch.
Genau, also was die Online-Schule hat, das ist halt das Coole, die hat keine Noten gar nicht, sondern Es gibt einen Vorbereitungskurs, das ist dann der erste quasi, der ein bisschen, wo sie dann darauf achten, dass die Kinder alles können, der geht ein Jahr. Das ist dann für die mittlere Reife.
Okay.
Für den ersten Schulabschluss, den kann man dann machen. Dann geht man quasi ein Jahr, also das ist dann mit 16 oder ich glaube mit 15, wann ist man in der 10. Klasse?
Ja, 10. Klasse, genau. 16 würde ich genau, sagen, meist. Genau.
Und da ist es dann so, dass man ein Jahr lang wirklich quasi vorbereitet wird auf die externen Prüfung. Man kann ja in Deutschland externen Prüfungen machen.
Man geht dann in irgendeine Schule und lässt sich dort eben in dem Stoff prüfen. Ja. Aber es gibt auch Realschulabitur online. Auch das gibt es.
Gibt es?
Nein, also, frage ich dich.
Nee, Online-Schule? Nein. Die müssen schon dann vor Ort in die Prüfung mitmachen. Ich dachte, das
nein, die Prüfung schon, aber den Unterricht. Den gibt es online, auch für die 11., 12., 13. Klasse.
Ja, aber gibt's das auch. Ist nicht, wenn du in... Also, es ist nicht in Deutschland, wenn du wohnhaft in Deutschland bist, eigentlich nicht zugelassen, weil wir in Deutschland nicht nur eine Schulpflicht haben, sondern eine Gebäude, wie sagt man? Anwesenheitspflicht.
Eine Gebäudeanwesenheitspflicht.
In allen Ländern auf der Welt, außer in 3 Ländern, gibt es eine Bildungspflicht, wo auch Homeschooling erlaubt wäre oder halt eine Online-Schule erlaubt wäre, in Deutschland leider nicht. Aber es werden immer mehr Kinder und immer mehr Familien, die sich da... Es gibt Wege, das auch offiziell zu machen. Deswegen, also auf der Schule von Anton jetzt zum Beispiel oder von meinen Jungs, sind sehr viele deutsche Kinder, die auch in Deutschland leben, die gar nicht reisend sind, weil die das dann organisiert haben für sich.
Aber noch ist der 4. Klasse.
Ja, genau.
Noch ist der 4. Klasse. Ja. Und wenn er aber mal Abitur machen möchte, dann wird er halt irgendwo wohnen.
Genau.
Fest. Und in ein Gebäude reingehen.
Genau. Und wer weiß, wie in, das wäre ja dann in 8 Jahren, die Welt dann aussieht.
Total. Was machen digital. Eure Reisepläne denn überhaupt jetzt? Also ihr seid zwar jetzt kurz mal wieder in Deutschland, sagt mal Hallo, du hast ja auch dein Buch.
Genau.
Und dann geht's aber direkt auch schon wieder weiter?
Ja, genau. Wir möchten, also wir sind dieses Jahr in Rumänien, wollen wir unbedingt, da gibt's ein großes Freiliner-Festival für 4 Wochen, nämlich dann wieder die anderen Familien treffen.
Alle eure Freunde sehen.
Genau. Und dann geht es für uns nach Albanien, jetzt auch schon im April. Und dann planen wir tatsächlich nochmal die Panamericana zu fahren im nächsten Jahr.
Okay, die geht wo lang?
Die geht von Kanada bis Argentinien.
Von Kanada bis Argentinien?
Ja.
Okay.
Das ist so die letzte große Reise, die wir nochmal planen. Und danach wollen wir dann gerne schauen, dass wir uns eine Base suchen, einen Zettel, ein Land finden, in dem wir ankommen können.
Dann droht dir eine ganz normale Familie zu sein.
Wahrscheinlich wird es nicht Deutschland werden, sondern schon ein Land woanders, ein anderes Land. Aber wir wissen gerade aktuell eben noch nicht wo. Und das wird sich jetzt, also es ist so, wie ich damals wusste, als wir losgefahren sind, dass es die richtige Entscheidung ist, weiß ich jetzt, dass dieses Land sich demnächst bei uns schon zeigen wird. Es wird sich schon ergeben.
Bekommt ihr Kindergeld denn? Ihr seid ja nicht gemeldet. Dann heißt, dann kriegt man auch kein Kindergeld. Das nimmt man ja doch gerne dann. Man hat ja Kinder zum Großziehen.
Das ist ein sehr, sehr undurchsichtiges, etwas komplizierteres Anliegen. Also es ist so, wenn man in Deutschland seine Steuern zahlt und man ist unbeschränkt steuerpflichtig in Deutschland und hat seinen gewöhnlichen Aufenthalt innerhalb der EU, dann ist man kindergeldberechtigt.
Okay, alles klar.
In dem Fall, wenn man jetzt aber in Deutschland zum Beispiel Steuern zahlt, unbeschränkt, komplett alles, seine Firma hier hat und komplett Steuern zahlt, aber man ist jetzt mit dem gewöhnlichen Aufenthalt in Amerika, in Südamerika, in Nordamerika oder in Afrika oder dann nicht.
Okay.
Ja, das ist so, das ist die Regel gibt es und ja, das nehmen auch sehr viele Reisefamilien wahr, weil die meisten natürlich ihren Firmensitz dann auch in Deutschland noch haben.
Und nicht irgendwie auf den Kaimaninseln. Oder so.
Es machen auch viele
Briefkastenfirmen.
Ja, oder es gibt unglaublich viele Steueroasen, wo viele auch eine Firma haben, Zypern oder ich weiß gar nicht, was alles gibt. Also da sind wir gar nicht so, da haben wir gar keine Ahnung von, ehrlich gesagt.
Ja. Nun habt ihr natürlich auch, sag ich mal, weil ihr auch arbeitet, ihr habt Termindruck und ihr habt Deadlines und habt wirklich auch manchmal Büroleben dort im Camper. Gleichzeitig müssen Kinder versorgt werden und es muss gekocht werden. Das alles auf engem Raum. Wie oft hast du gedacht in den letzten 12 Monaten, ach Gott, es wäre auch irgendwie schön, einfach mal nur in Ruhe an einem PC, an einem Schreibtisch zu sitzen, mit dem Fenster, Blick auf den Garten?
Gar nicht. Nie. Aber wir waren ja auch in einem Häuschen. Wir hatten ein schönes Schwedenhaus.
In Schweden wart ihr im Häuschen.
Ja, aber auch davor,
okay,
also wir waren, das ist immer gar nicht, wir sind gar nicht so lange on the road, das schafft man nicht. Es ist von den Eindrücken her nicht möglich. Deswegen, wir waren den letzten, also den Winter 24, 25 in Portugal, was ich erzählt hatte, auf diesem schönen Bauernhof, mit den anderen Familien zusammen, sehr lange.
Aber gewohnt im Wohnmobil.
Genau, aber da hatten wir ein richtiges Camp aufgebaut mit Vorzelt und so weiter.
Alles klar.
Und haben Auto gemietet und so. Also wir haben uns da richtig quasi ein richtig schönes Camp aufgebaut. Die Temperaturen haben es zugelassen. Der Winter war nicht so verregnet wie dieser. Wie der jetzt. Und dann haben wir uns überlegt, okay, was ist eigentlich mit Schweden? Weil Schweden auch immer ein Land war, was uns gereizt hat. Und wir wollten einfach mal, falls wir dahin auswandern wollen würden, das ausprobieren ein bisschen länger. Und das haben wir dann gedacht, okay, wenn, dann auch den Winter. Und das war der erste Winter nach Jahren für uns. Und wir haben jetzt ganz schön, wir sind jetzt fertig mit Winter für die nächsten Jahre, haben wir festgestellt. Also es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, das brauchen wir nochmal. Mhm. Minus 20 Grad, Stromausfall.
Schnee aber?
Ja.
Cool.
Ja, ja. Also es ist schon cool. Kann man machen. Für 2 Monate ist es toll. Für 3 Wochen. Aber nicht, braucht man, glaube ich, nicht einen ganzen Winter. Also der Winter fängt ja schon, wir waren ja auch sehr weit oben im Norden.
Ihr wart oben, richtig am Polarmeer.
Oder ja, da war,
wie heißt das? Nordpolarmeer, wie heißt das da ganz oben?
Am Nordkap, da sind wir mit dem Wohnmobil hingefahren.
Und da ist aber das Nordpolarmeer, heißt das
genau.
Da
drin? Ja,
okay,
ja. Richtig. Ich war drin schwimmen auch. Es war echt kalt im
Sommer.
Aber
wir reden von 5 Grad.
Ja.
Das ist eigentlich kein Spaß. Du hast aber wirklich nur so kurz pitschepatsche und wieder raus.
Ja, nur einmal ganz kurz.
Ich meine, 5 Grad.
Ja, war unglaublich kalt.
Aber man hat sich ja Dinge vorgenommen, ne? Man muss sich selber was beweisen.
Genau. Also meine größte Sorge war tatsächlich dieser Tunnel dahin auf diese Insel. Weil man muss wirklich irgendwie durch diesen alten... Und in Norwegen sind Tunnel echt unschön. Die sind schon manchmal einspurig und die geben sich auch keine Mühe, so wie wir das kennen in den Alpen oder so, dass die schön ausgebaut sind. Gefühlt bohren die da nur einmal durch und dann ist das Pferd und dann hängt da so ein kleines Lämpchen. Mehr ist da nicht. Und einspurig und immer mal so eine Parkbucht. Und ich hasse Tunnel. Ich habe wahnsinnige Angst vor Tunneln. Und dann dieser Tunnel unter dem Meer, der war, ich glaube, ich weiß nicht, wie lang schon.
Ja, wie lang ist der?
Also, ein paar Kilometer ist der.
Also man fährt so 10, 15 Minuten.
Oh, das war, ich weiß nicht, für mich eine Ewigkeit. Vielleicht waren es nicht mal 10 Minuten.
Okay.
Aber es war lang. Und da hatte ich am meisten Angst vor, ja.
Mit was für Unsicherheiten hast du ansonsten selber über diese Jahre klar werden müssen? Denn du bist nicht frei, auch von Panikattacken, auch das kennst du aus deinem Leben.
Ja, ja, ja. Damals also in den frühen 20ern, so da fing das schon an, dass ich Panikattacken auch hatte. Und
grundlos, also oder?
Ja, es gab schon so ein paar. Ich glaube, es gab mehrere Auslöser. Einer war zum Beispiel auch, dass meine wirklich Kindergartenfreundin sehr plötzlich verstorben ist, über Nacht. Also man weiß bis heute nicht, was passiert ist, aber man vermutet K.O.-Tropfen. Also es war so eine ganz unschöne Geschichte, die auch bis heute, wie gesagt, gar nicht richtig aufgeklärt wurde. Und das hat mir den Boden in den Füßen weggerissen. So mit 17, ich war 17, 18, wurde 18 und da ist man noch so, also ich zumindest, war noch in so einem Zustand, wo ich dachte, das Leben ist einfach nur unendlich, man ist so unbesiegbar. Man ist ja so mit 18 ist man ja, ne?
Na klar.
Was soll einem passieren?
Ja.
Und das hat mir so gezeigt, wow, das kann passieren, das Leben ist endlich. Und da hatte ich dann schon danach Schwierigkeiten. Und ich kann mir vorstellen, dass das einer der Auslöser war, wieder diesem Leben zu vertrauen, wenn ich dann in die Stille gekommen bin oder auch, ich konnte nicht ins Kino gehen, ich konnte nicht in einem Kinoraum sitzen im Dunkeln und diese Stille ertragen. Und das kam dann auf der Reise auch wieder hoch, als ich gemerkt habe, sobald wir länger an einem Ort waren und ich mit mir selber mich beschäftigen sollte, da wurde es ungemütlich, dann wollte ich weiter. Und dann hatte ich so einen inneren Druck und deswegen irgendwann habe ich gedacht, stopp. Deswegen sagte ich am Anfang, ich bin erst in Griechenland so angekommen, weil da habe ich gesagt, jetzt schaue ich mal nach innen.
Ja.
Was ist da eigentlich jetzt nochmal aufzuräumen bei mir? Und das hat vieles verändert, ja.
Ja, du hast dann auch eine Methode für dich gefunden, um einfach diese Reise ins Innere zu machen. Und das war ganz interessant. Du hast auch geschrieben, dass du im Prinzip schon auch seit deiner Kindheit einen Zugang zu Spiritualität und Energieheilung hast. Weil auch deine Uroma, sag mal, entschuldige, ich habe da gelesen, deine Uroma, du hast deine Uroma noch kennengelernt?
Oma.
Ach so, wie komme ich denn auf Uroma? Ich habe da gelesen,
aber
Uroma.
Aber ich habe meine Uroma auch noch kennengelernt. Ja, ja, habe ich. Hab ich schon.
Ja, wie krass ist das denn?
Ja.
Wie geht denn das?
Aber mein Uropa, ich habe über meinen Uropa geschrieben, das verwechselst du vielleicht.
Okay,
mein
ja, vielleicht das.
Ich denke nur, meine Oma.
Wer hat denn seinen Ur kennengelernt, denke ich immer nur. Wie alt war der? 100? 100?
Nee, der war gar nicht so alt.
Krass. Haben alle junge
also
Kinder
ich glaub,
bekommen.
Ich glaube, damals für mich war der uralt. Aber ich glaube, so alt war der. Ja, die haben alle sehr früh Kinder gekriegt, tatsächlich.
Okay, ja,
also meine Oma hat, glaube ich, meinen Vater mit 16 oder 17 bekommen. Und dann, ja, früher war das ja auch ein bisschen alles früher, sag ich mal. Ne?
Das stimmt.
Ja.
Und dann hast du erzählt aber von deiner Oma, die dich, als du Gürtelrose hattest, besprochen hat. Erzähl mir bitte ganz kurz, was sie da gemacht hat und was geholfen hat?
Ja, das ist so, dass meine Oma, also die lebt auch noch, die macht das auch immer noch. Schon immer, ich bin damit groß geworden, besprochen hat. Und es kamen immer Menschen, früh, also nur Mund-zu-Mund-Werbung, ne? Ja. Weil es gab ja Internet und so gar nicht. Also das, man wusste einfach im Dorf oder es hat sich halt rumgesprochen, dass meine Oma das halt macht. Warzen, Gürtelrosen, auch offene Wunden. Also zum Beispiel kommen ganz oft so ältere Menschen haben ja oft so Probleme mit ihren offenen Beinen. Die haben ja so offene Wunden. Das heilt ja nicht mehr zu. Und das bespricht sie auch und das ist.
Was passiert beim Besprechen?
Also das habe ich mich auch immer gefragt. Für mich war es einfach so normal. Als Kind habe ich es nicht hinterfragt. Für mich war einfach klar, das wird besprochen.
Da glaubt man an alles. Da glaubt man auch, dass die Eltern Süßigkeiten hinter den Ohren hervorzaubern können. Genau. Das ist also ja das Tolle.
Für mich war das schon auch, meine Oma ist sehr gläubig. Ich bin nicht super christlich erzogen jetzt, aber trotzdem weiß ich, also wenn wir sind nicht in die Kirche gegangen oder so, ne? Aber das Vaterunser konnte ich zum Beispiel als Kind. Also dass du sowas wollen oder dass es halt Gott gibt und sowas alles. Das war irgendwie schon immer klar. Und dieses Besprechen habe ich nie hinterfragt. Sie hat dann immer, ich habe es immer beobachtet, also sie hat halt die Hand aufgelegt und ist auch gesegnet. Und ich wusste immer, okay, es hat irgendwas mit Gott zu tun.
Okay.
Und ich, also heute weiß ich, dass sie die Selbstheilungskräfte der Menschen mit Energiearbeit aktiviert. Ich glaube, ihr selber war das gar nicht so bewusst, weil man ja in der Generation und auch davor dieses Besprechen, wenn man das auch mal so für sich, ich habe das dann auch gegoogelt tatsächlich, wenn man das gibt es, das sind ja Gebete, die man spricht. Und das ist auch ein Gebet, was sie dort spricht. Mittlerweile kenne ich das. Also sie hat es mir weitergegeben sozusagen, aber
so ein Klassiker, den wir alle kennen oder
nein, das ist schon was Eigenes und es gibt ganz viele verschiedene.
Wie ist der erste Satz zum Beispiel?
Darf ich nicht sagen.
Ach, das darf man nicht sagen?
Nein.
Weil?
Sie gesagt hat, also das ist nicht, ich das.
Okay.
Ja, es ist ein, also es ist mir so weitergegeben worden, dass es in dieser, also in meiner Familie über jede zweite Generation weitergegeben wird und es ein Geheimnis ist.
Okay. Wann hast du denn angefangen, auch Energien wahrzunehmen?
Das schon sehr, sehr früh, schon als Kind. Aber ich habe nicht drüber geredet. Ich habe es wahrgenommen und ich habe mir, weil ich ja auch von meiner Oma natürlich inspiriert war, ich habe gesehen, was sie mit den Händen macht. Ich wusste nicht, was sie sagt. Mir hat das als Kind auch keiner gesagt. Ich habe immer auch mal nachgefragt, was macht sie denn? Was sagt sie denn? Dieses immer nur, als Kind wurde mir gesagt, wenn du alt genug bist, sage ich dir diesen Spruch oder das Gebet. Ich, wie gesagt, kenne das sogar erst seit ein paar Jahren.
Ja.
So lange hat sie gewartet. Jetzt, wo sie selber gemerkt hat, dass sie sehr alt geworden ist und nicht mehr die Kraft hat, hat sie es mir gesagt. Und ich wusste das aber immer schon. Also ich habe immer dann mir auch visuell vorgestellt, wie Licht aus meinen Händen fließt. Und das habe ich wahrgenommen.
Also fühlt sich das ein bisschen an wie so ein Magnetfeld? Oder weil du spürst ja irgendwo was.
Es kribbelt, es wird warm, man spürt Strömungen durch den,
körperlich sogar.
Genau. Was ich aber für mich auch selbst erst herausfinden musste, oder selber für mich jetzt in den Jahren, dass es auch wie eine mediale Energiearbeit ist. Also es ist nichts, was ich gebe, sondern ich bin nur der Kanal, durch den diese Energie fließt. Und was ganz wichtig ist, was ich jetzt auch für mich lernen durfte, aber jetzt nicht von meiner Oma, sondern wirklich auch dank anderer Menschen, die ich kennenlernen durfte in meinem Leben, die sich damit auch beschäftigen, die das auch können, die es mir beigebracht haben sozusagen oder mir gezeigt haben, worauf ich achten muss, dass ich selber mich da raushalte zum Beispiel. Also das ist halt ganz, ganz wichtig und das ist die schwierigste Arbeit daran, wenn ich jemanden behandle auf Energieebene, dass ich nur der Kanal bin, ohne dass ich meins damit reinbringe.
Okay.
Und das muss man üben, das ist schwierig. Und dass man seinen eigenen Heilkanal, den ich habe, dass man ihn sauber hält, dass man ihn immer reinigt, dass man schaut, dass da keine anderen Energien quasi.
Okay, das heißt, du hast auch einen Kanal eigentlich für deine eigenen Angelegenheiten.
Genau,
deine eigene innere Reise und Erkenntnisse und was dir gut tut und denn du sprichst ja auch ganz viel von Heilungsprozessen, das ist jetzt alles natürlich auch sehr, sehr kompliziert, aber das kann man auch wunderbar dann nachlesen. Eine Frage ist ja immer, was willst du vom Leben? Wie hat sich die Antwort auf diese Frage bei dir während der letzten 6 Jahre verändert? Was wolltest du vom Leben, als ihr losgefahren seid?
Ja, also es wurde wirklich so ein Prozess. Erstmal, als wir losgefahren sind und auch früher wollte ich die Welt bereisen und Welt sehen und verschiedene Kulturen kennenlernen. Das möchte ich auch immer noch. Was sich verändert hat, ist, dass es mittlerweile weiß ich, dass die die Reise nach innen die viel wichtigere ist. Und das habe ich auch in mehreren Prozessen einfach verstanden. Also ich bin ja auch noch Umweltwissenschaftlerin zum Beispiel und habe da ja immer gedacht, okay, ich wollte immer irgendwas Gutes tun. Das war so mein Ziel als Kind. Ich wollte irgendwas machen, was so ein bisschen die Welt verbessert. Das war so mein Ziel. Oder mein Wunsch, mein tiefer Wunsch. Und ich wusste nicht, wie. Und dann habe ich gedacht, okay, Entwicklungshilfe. So dieses naive Denken, ich so wirklich so, was man vielleicht auch kennt, was einem auch so vorgelebt wurde, noch in den 90ern vor allen Dingen oder auch in den 2000ern, dass man dann ja Brunnen baut in Afrika und dann damit macht man ja dann alles besser. Und das war ein Prozess zu verstehen, dass das auch nicht wirklich was bringen würde, sondern dass wenn wir Menschen alle bei uns selber anfangen, in uns selbst uns heilen, unser eigenes Leben quasi ja so leben, dass es uns Freude bereitet, dass wir unser Licht in diese Welt tragen, das hat, glaube ich, einen viel größeren Impact, als wenn man immer nur versucht, im Außen aufzuräumen.
Auf jeden Fall ist ja auch diese fortführende Frage dann einfach, was macht mich glücklich? Was weißt du inzwischen? Was macht wirklich glücklich?
Ich glaube, wenn man seiner inneren Freude folgen kann, wenn man achtsam ist und sich an den Kleinigkeiten erfreut. Also wenn man gar nicht nur immer einem großen Ziel hinterherjagt, sondern im Alltäglichen das Wunderbare erkennt. Also, dass man sich an dem Schmetterling erfreuen kann, dass man
die kleinen Momente,
Momente wirklich auch wieder sieht. Ich glaube, wir verlieren uns manchmal so in unserem Ziel, dass wir dieses Hier und Jetzt verpassen. Und dann ist das Leben mal vorbei und wir denken, okay, aber das Leben ist auch das Hier und Jetzt. Immer nur. Und das sich immer wieder zu bewusst zu machen und zu sagen, okay, ich denke mal an Tageseinheiten. Das finde ich ganz spannend.
Okay, das heißt?
Ja, also dass man hat ja einen Wunsch oder ein Ziel vielleicht im Weiter weg, so, ne, in ein paar Jahren. Man möchte vielleicht mal eine Weltreise machen zum Beispiel. Oder man möchte ja das und das erreichen. Das haben wir ja. Das ist, glaube ich, in uns angelegt. Ich weiß gar nicht, ob das ist auch gut so. Aber dass man dann sagt, okay, ich unterteile das jetzt mal in Tageseinheiten. Dass ich halt morgens aufstehe und sage, okay, was kann ich heute machen, was mich erfüllt? Was kann ich heute tun, dass ich vielleicht meinem Ziel ein Stückchen näher komme oder dass es mir heute Abend, dass ich mit einem Lächeln ins Bett gehen kann? Und dass man nicht immer nur auf das nächste Wochenende zusteuert, nicht nur auf den nächsten Urlaub, sondern wirklich in jedem Tag versucht, ja, etwas Positives zu sehen. Und das sind manchmal so Kleinigkeiten. Das ist einfach nur eine Kleinigkeit, tatsächlich. Ganz viele Kleinigkeiten sind am Ende unser Leben. Und das vergessen wir einfach in diesen großen Träumen, die wir haben.
Ja, diese Kleinigkeiten entdecken, das ist quasi eine Superkraft, ne? Weil wir uns da ja quasi tagtäglich einfach irgendwie Dopamin zuführen. Und ja, diese kleinen Glücksmomente, die wahrzunehmen, das ist natürlich wirklich eine Superkraft. Aber muss man erst mal entdecken. Wann hast du denn gemerkt, dass der Weg das Ziel ist? Denn ihr habt viele Ziele gehabt während eurer 6-jährigen Reise bis zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Ein Ziel nach dem anderen. Aber?
Ich glaube, das habe ich tatsächlich schon relativ früh gemerkt. Also auch schon als Kind. Ich hatte als Kind eine Situation, ich glaube, es war so mein 9. Geburtstag. Und ich wusste, ich bin jetzt 9 Jahre alt. Nächstes Jahr werde ich 10, dann bin ich schon 2-stellig. Dann werde ich nie wieder 1-stellig sein. Ich muss das Jahr als Kind jetzt genießen. Also ich habe ganz oft als Kind gedacht, boah, ich muss diese Kindheit genießen. Das wird so nie wiederkommen.
Gott, das ist ganz untypisch.
Ja, ich
weiß. Habe ich noch nie gehört.
Aber das habe ich immer, zu jedem Geburtstag dachte ich, okay, jetzt bin ich schon 7, jetzt muss ich das nochmal richtig genießen. Und das habe ich mir immer wieder versucht, als Kind schon bewusst zu machen, dass es jetzt meine Kindheit ist und das ist jetzt einzigartig. Ja. Und auch als ich zur Schule gegangen bin, aufs Gymnasium, also diese Zeit, gerade so 7. bis 11. Klasse, wo man halt nicht so viel lernt und Freunde hat, feiern geht. Das Feiern, ich habe das genossen. Ich habe immer gedacht, das ist jetzt die Zeit, die muss ich ausnutzen, bevor es dann irgendwann ernster wird. Und das habe ich, glaube ich, immer schon die Momente versucht sehr zu genießen, was, glaube ich, auch dazu geführt hat, dass ich mich auch getraut habe, so ein bisschen verrücktere Dinge einfach zu machen. Weil ich wusste, im Leben geht es ja darum, Erfahrung zu sammeln. Und das war immer schon ganz tief in mir.
Und jetzt nach 6 Jahren Reisen, was ist so die große Erkenntnis, mit der du vielleicht anfangs, als ihr gestartet seid, gar nicht so gerechnet hattest?
dass man wirklich seinen inneren Frieden und seine innere Freiheit überall auf der Welt findet. Auch
ja, das ist
überall.
Ein schwieriger Begriff, ne? Also so ja. Innere Freiheit.
Genau.
Also Frieden kann man noch verstehen, aber was ist innere Freiheit?
Ja, ich glaube, innere Freiheit, und das ist nämlich auch ein Begriff, mit dem ich lange nichts richtig für mich anfangen konnte. So, ich habe die Antwort auch irgendwie gesucht, richtig tatsächlich. Jetzt würde ich sagen, innere Freiheit ist halt eben dieser Moment zu wissen, ich kann überall, also ich bin in mir selbst zu Hause, ich bin mir selbst genug. Alles, was ich für mich fühle oder was mir Freude bereitet, ist richtig, wenn es mir Freude bereitet und ich orientiere mich nicht mehr an die Außenwelt. Also ich möchte nicht mehr gefallen im Außen oder diese Angst vor Ablehnung, die ich zum Beispiel sehr lange hatte.
Okay.
Oder dass man halt denkt, wenn ich gelobt werde, wenn ich einen bestimmten Beruf erlerne, wenn ich den und den Abschluss habe, dann bekomme ich Anerkennung im Außen, wenn ich das Auto fahre, das Haus baue und so weiter. Und ich glaube, wenn wir verstehen, dass das, was ich für mich aber fühle, wenn ich für mich fühle, ich möchte Schneiderin werden oder Tischlerin, dann ist das mein Weg, auch wenn alle anderen denken, warum, sie ist so intelligent, warum geht sie nicht studieren? Ist das jetzt fiktiv, ne? Ein Beispiel. Das erfordert Mut, habe ich feststellen müssen. Also seine innere Freiheit zu leben und zu finden, ist leider in der heutigen Gesellschaft immer noch unglaublich mutig, zu sich selber zu stehen und seiner Freude zu folgen. Weil man muss sich ständig rechtfertigen.
Okay, du brauchst also auch keinen speziellen Ort für dein Glück. Nein.
Nein, wenn man in dem...
Brauchst du deine Familie zu deinem Glück?
Ja, ich glaube, gerade also, als Mutter weiß man, also
okay,
die Kinder...
Okay, die sind ausgenommen von innerer Freiheit, oder?
Genau. Was heißt, also die Familie ist ja auch so, das ist ja natürlich, Familie ist, oder engste Freunde, das ist natürlich, geben die einem Halt. Aber ich glaube auch, das ist noch viel wichtig, dass das funktionieren kann, die Partnerschaft, die Beziehung zu der eigenen Familie, dass da Harmonie herrscht, das geht auch nur, wenn man bei sich selbst, mit sich selbst im Frieden ist oder seine innere Freiheit auch kennt oder liebt. Mhm. Wenn man dann... Man lässt ja das alleine schon seine unzufriedenen Tage nicht so an den anderen aus.
Hat man sein Glück irgendwann gefunden? Oder ist es eine unendliche Reise?
Ich glaube, Glück nicht.
Ihr habt doch auch bestimmt auch das Glück gesucht, oder? Als ihr euch aufgemacht habt, um die Welt zu entdecken. Oder man sucht doch auch so den Moment. Also da kommt man an. Das ist unser Glück und es ist dauerhaft.
Ja, es ist es ja nicht. Glück ist nicht dauerhaft.
Muss man erstmal merken, ne?
Ja, genau, das muss man auch erstmal merken. Und das ist ja so ein bisschen, ich glaube, mich hat immer schon gereizt, das, was andere vielleicht in diesem materiellen Ding sich als kleines Glück die ganze Zeit holen. So, ne? Wenn man sich was Neues kauft, bin ich auch kurz total happy.
Ja, neue Klamotten, der Urlaub, genau. Das Auto, bla bla bla.
Ein paar Tage später das Auto, ist ein halbes Jahr später dann auch das Auto halt, wie das vorherige Auto. Und das ist aber auch beim Reisen so. Ne? Also man kommt irgendwo an, man denkt, wow. Noch, wow, toller Strand, der nächste tolle Strand, noch. Aber irgendwann ist jeder Strand, irgendwann wiederholen sich diese Schönheiten. Und dann ist es halt eben, da kommst du auch wieder dahin, dass du denkst, okay, ich muss nach innen schauen. Also es ist nichts anderes, ob man jetzt, nach außen dann wirkt es immer so, oh, die reisen die ganze Zeit. Aber ob ich mir jetzt mein Glück im Konsum hole, also durch materialistische Dinge, oder halt ich reise die ganze Zeit um die Welt, um eben mein Glück auf die Art und Weise zu finden, ist es am Ende das Gleiche, du musst nach innen gucken. Weil es ist... dann findest du, glaube ich, also Glück ist immer kurz, aber diese innere Zufriedenheit ist, glaube ich, so die lange Version von Glück, wenn man die gefunden hat.
Was sieht auf Instagram total romantisch aus, ist aber in Wirklichkeit komplett nervig?
Stellplatzsuche.
Okay.
Ja, oder einfach diese Tage. Also ich versuche schon wirklich so authentisch wie möglich zu sein und auch mal zu sagen, es läuft gerade nicht oder das und das ist schief. Also vor 2 Jahren war unser Wohnmobil fast total schaden, weil wir total den verrosteten Unterboden hatten. Da haben wir wirklich gedacht, okay, wenn diese Reparaturkosten jetzt mehrere tausend Euro überschreiten, dann tschüss, so, dann war's das. War nicht so, wir haben das alles hingekriegt.
Ja.
Aber es sind so die Kleinigkeiten, eben so organisatorische Dinge einfach. Du hast 100 Liter Wasser. Damit musst du klarkommen.
Ja.
Wir haben kein Gefrierfach, wir haben einen Kühlschrank, aber der ist klein. Du hast keine Abstellkammer. Ja, wir sind aber autark. Das ist ein großes Geschenk, finde ich. Trotzdem... Ja, sind so Kleinigkeiten, die man nicht sieht, die man auch nicht so zeigen kann, egal wie authentisch man versucht zu sein. Also, dass man sich dann halt auch mal streitet. Ist ja klar, wenn ich mich mit Jonas streite, dass ich nicht die Kamera drauf halte. So, das zeigst du nicht.
Stimmt.
Es gibt ja natürlich private, absolut private Dinge auch. Aber ja, es sind so der Alltag ist viel, was wir am Anfang sagten, es braucht viel mehr Organisation und das kann man nie so rüberbringen. Das muss man einfach selbst erlebt haben.
Ja, kleiner Kühlschrank. keine Gefriertruhe. Welches Gericht hat es bei euch in den 6 Jahren am häufigsten gegeben?
Nudeln mit Tomatensauce.
Surprise, surprise.
Aber wenn man mit Kindern reist, das ist ja, was essen sie sonst? So, das ist ja das Nächste.
Ja, das geht immer, ne? Also da braucht man auch keinen Kühlschrank dafür. Also nein, eigentlich überhaupt nicht, ne?
Nee, gar nicht, stimmt.
Und was ist auf Vanlife-Fotos nie zu sehen?
Also ich mache das schon immer gerne so tatsächlich, dass ich die Kamera aufstelle und dann von das dahinter fotografiere mit. Ja, okay. Also, ne, weil ganz oft, das ist zum Beispiel in Norwegen ganz extrem gewesen. Wir sind ja auch nach Norwegen gefahren, weil wir so begeistert waren von diesen Landschaften, die wir auch selbst auf Social Media gesehen haben. Wir sind ja auch Menschen, die Social Media konsumieren, ja, und das dann sehen und denken, boah, da wollen wir immer auch mal hin. Ja. Und dann war es tatsächlich so, da war ich sehr enttäuscht und das sieht man unter anderem nicht. Und das haben wir auch so auch nicht gezeigt, weil das ist schwierig, das so aufzunehmen. Du hast keine richtigen, also man denkt, Fjord, Berg, alles ist wunderschön. Krasse Landschaft. Da steht das Wohnmobil davor. Man postet noch so schön, ne? Mhm. Und dann kann man, aber dahinter ist eine Bundesstraße. Das ist so laut, da kacheln die LKWs lang. Und du denkst dir so, wow, du kannst hier gar nicht schlafen, weil die ganze Nacht ballern die LKWs da durch. Und du kannst die Kinder nicht wirklich unbeaufsichtigt spielen lassen, weil du Angst haben musst, dass sie auf die Straße rennen. Du kannst den Hund nicht laufen lassen, weil du Angst haben musst, dass er auf die Straße rennt. Also das war halt in Norwegen extrem. Mhm. Und das ist da ganz oft so. Also da sind diese Plätze nicht so frei, wie man denkt, weil die oft an Straßen, es sind einfach nur Parkbuchten von Straßen. Und weil einfach in Norwegen alles wunderschön aussieht, schon ab der Mitte ist einfach alles krass schön. Ja, wirkt das freier, als es ist.
Okay. Und wenn mal Wetter schlecht ist, ihr habt ja auch in der Algarve über einen kompletten verregneten Winter verbracht. Wie romantisch sind Regentropfen noch, die auf das Wohnmobil prasseln?
Ich fand die noch nie romantisch, aber ach, viele finden das toll.
Ja, ich mag das eigentlich auch ganz gerne.
Aber nur so bis zu einem ganz gewissen Grad.
Ja klar. Nicht
so ganz leicht.
Das stimmt.
Aber wenn es, oh, es ist schon sehr laut. Es ist schon einfach sehr laut, ja.
Dann nehmen wir uns zum Schluss doch einmal noch mal mit zu einem wirklich besonderen Ort. Ich glaube, Griechenland ist bei euch ganz hoch im Kurs. Da hattet ihr auf jeden Fall so einen der prägendsten Aufenthalte für euch. Ich glaube 2022 oder sowas, meine ich, war das so in Peloponnes oder so im Süden, ne, an der Küste da. Oder?
Ja, ich überlege gerade, wann das war, weil es war schon, glaube ich, nicht mehr so, die Pandemie war schon nicht mehr so.
Nee, ne, die war vorbei.
Die war schon so, genau, Masken
okay,
und so.
Genau.
Ich überlege gerade, deswegen muss das 22 gewesen sein, 23 bin ich den Jakobsweg gelaufen, das war davor der Winter. Ja.
Stimmt, die anderen genau. mit dem Auto nebenher.
Ja, genau.
Und du brauchtest diese Herausforderung.
Ja.
Oder?
Ja.
Oder war das schon ein Wunsch als Kind gewesen, als Jugendliche, den Jakobsweg irgendwann mal zu laufen?
Ja, das immer schon. Ja, okay, ja, immer schon. Und dann habe ich es jetzt endlich gemacht.
Und Jonas war nur happy, oder? Dass er einfach das Wohnmobil von A nach B fahren durfte.
Genau. Dann. Und da hatte er natürlich die Kinder und die Hunde und war dann, ne, ich habe ja auch einige Nächte, also von den 14 Tagen schon auch die meiste Zeit an den Herbergen geschlafen. Immer mal auch am Anfang am Wohnmobil.
Man will ja den Stempel haben.
Drüber. Ja, genau. Aber ja, war eine sehr, sehr coole Reise und kann ich jedem empfehlen, der drüber nachdenkt.
Warum war Griechenland besonders prägend in diesem Sommer dann?
Jahr? Griechenland war halt genau das Jahr, in dem ich so angekommen bin. Wir haben einen tollen Platz gehabt, wir haben ganz viele Reisefamilien getroffen, die Kinder haben tolle Freundschaften geschlossen und das ist so das erste Mal wirklich von innerer Freiheit, die ich da wahrgenommen habe. Okay. Wir haben zufälligerweise miterleben dürfen, wie die ganzen Wasserschildkröten geschlüpft sind, die Caretta Caretta. Jeden Morgen ist eine NGO den Strand abgelaufen.
Wie hast du das genannt? Caretta Caretta?
Caretta Caretta.
Was ist das?
Die Caretta-Schildkröte.
Also heißt die
unsere Meeresschildkröte in Europa, okay. Ja. So heißt auch ein Caretta Caretta heißt tatsächlich ein Kapitel in meinem Buch auch.
Also das ist die Caretta Caretta,
ja, genau. Und das haben wir zufällig erlebt und wir waren halt einfach genau an dem Zeitpunkt da, Juli, August, September, wo die schlüpfen.
Okay.
Und das war ganz toll. Und für die Kinder auch ein unglaubliches Erlebnis, weil wir hatten das Glück, dass gerade in diesem Team von der NGO hat auch eine Deutsche gearbeitet, also eine deutsche Studentin, eine Biologiestudentin, die hat uns dann alles auf Deutsch erzählt. Wir haben jeden Morgen die Eier gezählt, haben die noch, manchmal bleiben so ein paar Babys mit in diesem Nest, die schaffen es dann nicht nachts.
Ja.
Und die retten wir dann, haben wir dann noch gerettet und sie zum Wasser begleitet. Das war toll. Also die Kinder haben unglaublich viel gelernt.
Und Biologieunterricht vor Ort, bevor überhaupt Schule angesagt war.
Und das
war.
Darf man gar nicht unterschätzen, was Kinder gerade durch solche Erlebnisse lernen. Auch wie diese intrinsische Motivation, die Kinder ja haben, schon im Kindergarten. die leider oft durch die Schule genommen wird, die bleibt. Und wenn die und meine Kinder lesen Bücher, ich frage nicht, was die alles wissen, seitdem die lesen können. Einfach weil sie nie in diese Situation gekommen sind, dass sie etwas lernen mussten aus dem Druck heraus, sondern für sich selbst. Und es ist Wahnsinn.
Und kennen Sie Checker Tobi?
Ja, den lieben Sie auch.
Das begleitet Sie dann auch in ganz Europa. Hat man denn immer, also ich meine, das nötige Internet, das man braucht?
Ja, das brauchen wir ja sowieso.
Ich weiß, auch um eure Jobs zu machen und so. Ne? Aber gibt es das überall?
Ja.
Also ich weiß schon, zwischen Hamburg und Lübeck ist das zum Beispiel arg schwierig.
Also es ist in Deutschland deutlich schlechter als in allen anderen Ländern.
Ja, aber selbst in Norwegen oben am Kap, ist da Empfang?
Ja, sehr gut. Norwegen ist super.
Für wen?
Du, da sind ganz schön viele Menschen. Ja. Das denkt man gar nicht. Aber doch, überall ist Internet. Es gibt überall Internet. Okay. Ja, auch in der Balkanregion hatten wir gar keine Probleme. Griechenland auch nicht.
Okay.
Ja. Norwegen ist halt sehr teuer tatsächlich. Also das Internet auch, aber wir haben überall, also wir machen es immer so, wir holen uns immer eine SIM-Karte in dem jeweiligen Land, in dem wir sind und haben dann einen kleinen Router und dann geht das. Ja, das Internet ist auch überall günstiger und besser als bei uns.
Ja, günstiger und besser.
Tatsächlich.
Kleiner Seitenhieb hier.
Ja, aber wenn wir nach Deutschland reinkommen oder wenn wir nach Hause fahren mal zu Besuch und zu Besuch sind, das passiert ja nicht so oft. Das sind ja dann vielleicht mal, also wir waren wirklich schon lange nicht mehr hier und dann einmal einfach meine Eltern besuchen oder halt auch jetzt für das Buch einfach in Deutschland sind, du hast erstmal kein Netz.
Ja.
Grundsätzlich erstmal kein Netz, bis wir dann irgendwann wieder welches haben.
Wenn man eine solche große Reise macht, dann muss man auch scheitern können, oder? Also Scheitern gehört dazu.
Definitiv.
Ja. Hat ja bei uns nicht so einen guten Ruf in Deutschland. Man hört immer nur aus psychologischer Sicht, wie wichtig Scheitern ist, auch um weiterzukommen, um zu wachsen. Ja, Scheitern hat bei uns nur so ein negatives Image, in anderen Ländern dann teilweise nicht. Aber du lachst da jetzt auch schon so. Es gehört dazu. Also die Probleme sind hinter jeder Ecke.
Ja, und ich lache, weil ich an eine andere Situation denken musste, weil ich bin auch so oft in meinem Leben gescheitert. Wahnsinn.
Also mit was? An was denkst du als erstes?
Ich hatte tatsächlich Angst zu studieren. Ich hatte so Schiss davor. Ich war noch so gefühlt noch nicht bereit zu sagen, ich gehe jetzt in die nächste große Stadt und studiere. War mir zu groß. Ich hatte da so ein bisschen Bammel vor und habe gedacht, ich mache erstmal den sicheren Weg und mache eine Ausbildung.
You can take the girl out of Ostholstein, but you can't take Ostholstein out of the girl.
Wahrscheinlich, der Neue. Und ich habe dann eine Ausbildung angefangen zur Steuerfachangestellten. Und es war so schlimm. Es war das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Seitdem ich, es war einfach grauenhaft. Und ich hatte aber auch nicht den Hintern in der Hose, zu sagen, ich kündige wieder. Habe ich mich nicht getraut. Nach dem ersten Lehrjahr habe ich gedacht, wie sollst du das schaffen? Das alles war schlimm. Die Menschen in dem Büro, es hat niemand jemals gelacht. Niemand hatte irgendwie auch nur ansatzweise Freude. Und ich hatte Bauchschmerzen. Ich habe da gesessen. Ich habe wirklich gelitten. Und ich habe mich nicht getraut zu sagen, ich höre auf damit.
Okay.
Und dann wurde ich gekündigt. Und das musst du erstmal schaffen in einer Ausbildung. Das ist wirklich schwer. Und mein Chef hat alles versucht. Aber ich muss sagen, mein Chef war toll. Ich mochte den sehr gerne. Wir hatten auch wirklich einen guten Draht gehabt. Aber die Angestellten, da ist mit niemandem hat's irgendwie gematcht. Es war wirklich immer so 8 Stunden. Ich war dann noch, erstes Lehrjahr. Ich habe ja nur Kaffee gekocht und Kekse da auf den Teller gelegt und so. Es war alles schlimm.
Also du hast auch nicht gut genug gearbeitet. Oder warum wurde dir gekündigt?
Ich war wirklich dumm.
Das muss ja einen Grund geben.
Ja, auch. Wirklich, muss ich zugeben. Ich
habe auch wirklich,
gar nicht. Ich habe da eine Phase, ich war auch wirklich in einer sehr schwierigen Phase in meinem Leben, sowieso. Und gleichzeitig wusste ich gar nicht, was ich will. Und ich wusste, das will ich nicht. Aber ich hatte auch nicht den Mut zu sagen, ich kündige. Und als mein Chef dann an diesen einen Tag gesagt hat, so Jasmin, es tut mir leid, so und so, habe ich gedacht, ich habe Danke zu ihm gesagt. Ich habe gesagt, danke, ich habe mich nicht getraut. Ich danke Ihnen so sehr, ich bin raus. Ich habe gedacht, Gott sei Dank, es ist vorbei. Und ich bin dann nach Hause zu meinen Eltern, ich habe noch zu Hause gewohnt, habe gesagt, Mama, warum bist du denn schon zu Hause? Ich so und so. Und sie meinte, das war sowieso nicht das Richtige für dich. Ich so, nein, ich weiß. Und dann habe ich mich eingeschrieben für die Uni und habe, natürlich auch an mir gezweifelt zu dem Zeitpunkt, weil ich dachte, notentechnisch und so war das Berufsschul auch nicht so gut. Aber dann an der Uni lief's. Es lief. Also dann auch in diesen Fächern wie, keine Ahnung, Betriebswirtschaftslehre und so lief's dann auch.
Ja.
Und die Ausbildung, ja, ich bin da gescheitert, aber es war für mich, und das weiß ich noch ganz genau, es hat sich gut angefühlt, weil ich wusste einfach, okay, ich weiß jetzt ganz sicher zu 100%, was ich nicht will.
Ja.
Und manchmal bist du gerade so mit 19, 18, wenn nach dem Abi du stehst da, du weißt gar nichts. Und es war für mich so, okay, das waren zwar jetzt anderthalb Jahre, aber hey, ich weiß, was ich nicht will.
Warum weiß man eigentlich gar nichts beim Abi? Man hat doch in den Jahren vorm Abi schon auch Interessen entwickelt, im Prinzip.
Ja, aber genau, bei mir war das wahrscheinlich so immer, dass meine Interessen, die ich hatte, die waren immer so für einen Job, für welchen Job sollten die geeignet gewesen sein? So, da habe ich halt dann erst Agrarwissenschaften in Kiel und dann Umweltwissenschaften gedacht, da kriege ich das vielleicht untergebracht, Reisen und Arbeiten. Das war immer schon meins. Und ja, sowas wie Social Media und so gab es ja gar nicht. Also, ne?
Ja, das stimmt.
Und hatte ich auch nie so als Wunsch gehabt, also war auch, das hat sich wirklich ergeben mit Instagram.
Ja.
Aber ja, das war ein guter Moment, in dem ich gescheitert bin, der mir aber wirklich geholfen hat, mich zu trauen. Ich wäre nie an die Uni gegangen, ich hätte wahrscheinlich Jonas nie kennengelernt. Ich wäre dann doch nicht, vielleicht wäre ich nie gereist, so wie ich jetzt gereist bin, auch mit Asien, mit den Rucksackreisen, mit dem Trampen. Das wäre mir alles nicht passiert. Also das war genau der richtige Weg, obwohl ich gescheitert bin.
Obwohl du gescheitert bist.
War unglaublich wertvoll und eine richtig gute Zeit, rückblickend.
Gehst du heute mit Krisen anders um als vor 4, 5 Jahren? Hat sich da irgendetwas entwickelt bei dir?
Ja, also viel entspannter.
Entspannter.
Ja, weil ich immer glaube mittlerweile, also dass ich auch eben selbst erfahren habe durch diese eine Sache mit der Ausbildung damals, dass es immer für einen ist, das Leben. Ja, das Leben ist immer für einen. Ich bin da fest von überzeugt.
Okay.
Entweder weil man einfach gerade ein großes Lernfeld hat, wo man lernen darf, wo wir erfahren dürfen, auch bei den nicht so schönen Dingen, die einem vielleicht mal widerfahren. Aber ich glaube wirklich, das ist im Großen und Ganzen alles für einen und dass wir das eigentlich, das Leben wie eine Art Spiel sehen dürfen.
Interessant, ja. Habe ich natürlich auch schon gehört. Das Leben ist für dich.
Mhm.
Das ist, finde ich, genauso wichtig wie der Satz, das Leben will nicht, dass du perfekt bist. Also auch das ist ein wichtiger Satz, der einem sehr, sehr viel Ruhe gibt.
Ja.
Und du hast ja auch vom Gesetz der Anziehung gesprochen oder auch geschwärmt, muss man sagen. Wo man nie so ganz sicher ist, auch ich bestelle mir beim Universum einen Parkplatz und er passiert wirklich. Und ich kriege wirklich diese Parklücke. Ja, also
ist wahr, oder?
Es funktioniert wirklich.
Es funktioniert,
also,
ich weiß.
Ne? Wenn man das manifestiert, das ist wirklich irre. Und auch du hast das oft festgestellt natürlich, das, was du ausstrahlst, zieht genau das Gleiche an. Hast ein Beispiel dafür nochmal, das uns alle überzeugt?
Also, ja, das Beispiel ist ja schon alleine die Tatsache, dass wir, als wir losgefahren sind, einfach wussten, das ist unser Weg. Und wir haben uns einfach getraut und wir haben das uns auch vorgestellt, weil ich es sehen konnte. Ich konnte es fühlen. Ich glaube, egal was man manifestiert, wenn es um größere Dinge geht, wir müssen es fühlen können. Und wenn ich es aber, also wenn ich reingespürt habe in dieses Reisen und dann meine Magengegend, da war ein Schmetterling, hatte eine Vorfreude, dann ist es schon auf jeden Fall ein Zeichen, dass es mein Weg ist oder der Weg für einen ist. Und wir haben gekündigt, als Jonas noch nicht wusste, ob er einen Job haben wird oder nicht. Die Wohnung und auch er seinen Job. Und wir haben einfach so darauf vertraut und uns manifestiert, dass das alles am Ende einen guten Ausweg haben wird. Und es hat sich gefügt. Und ich glaube, das ist so ein Moment. Und ich glaube, es gibt immer, es gibt diesen Moment, wenn man aus seiner Komfortzone raustritt, aus seinem sicheren Umfeld, da muss man einmal springen, ohne dass man weiß, wie die Landung aussieht. Also man kann nicht über die Klippe gucken. Ich glaube, man muss einmal so rüber und das ist so eine Sekunde, die erfordert Mut, aber dann siehst du meistens, wo du landest, dann landest du weich oder es öffnet sich diese Tür. Ich glaube, diese eine Tür, die öffnet sich dann erst, wenn du die eine endlich zumachst. Du stehst dann für eine Sekunde in der Dunkelheit und weißt nicht, wohin, aber das ist nur ein Moment. Und der ist, glaube ich, immer dieser einzige mutige Sekunde sozusagen, die wir brauchen. Egal bei was, ne? Nicht nur beim Reisen, weil für jeden Menschen, auf alles bezogen, ja.
Dann können wir so einiges mitnehmen aus den Erkenntnissen, die du gemacht hast. Während der letzten 6 Jahre, seitdem reist ihr, du, dein Mann Jonas, 2 Kinder und 2 Hunde?
2 Hunde mittlerweile.
Es sind dann sogar doch 2 Hunde mittlerweile.
Ja.
Genau, reist ihr durch Europa, wohnt im Wohnmobil und sammelt Leben, bis ihr euch irgendwann dann doch niederlassen werdet. Da hast du jetzt schon Angst vor, oder?
Nee, gar nicht. Mittlerweile nicht mehr. Tatsächlich hatte ich sehr lange hatte ich davor Angst. Aber es war diese innere Unruhe. Habe ich nicht mehr, nein. Ich freue mich sogar darauf, dass irgendwann dieser Ort sich uns zeigen wird, ja. Mhm. Aber ich möchte auch nicht nur, weil ich jetzt das Gefühl habe, von außen kommt sie, jetzt ist es aber mal langsam an der Zeit, dass ich das dann mache, ohne es zu fühlen, weil ich weiß, dann ist es der Ort auch nicht.
Nein.
Ja, also ich glaube, wir können nichts erzwingen. Das ist auch wieder mit dem Manifestieren, da spielt das schon auch noch mit rein. Dass ich sehe schon den Ort, also ich kann ihn dir quasi in meinem Kopf, sehe ich diesen Ort, aber ich habe ihn noch nicht gefunden, weil er mich finden wird.
Aber es sind Palmen auf jeden Fall dabei.
Ja, weiß ich gar nicht unbedingt. Das ist auf jeden Fall sehr grün.
Du hast geschrieben über diese 6 Jahre andauernde Reise und natürlich auch ein bisschen die Reise in dein Inneres, wo du vieles auch für dich erkannt hast und doch eine Ruhe einfach so gefunden hast, die dir eine große Gelassenheit gegeben hat, mit der du jetzt durch das Leben gehst. Trust and Breathe. So heißt ihr bei Instagram und so heißt auch dieses Buch mit dem Untertitel Mein Aufbruch in ein freies Leben. Dann dir, danke dir für die Begegnung.
Ja, vielen Dank.
Dass wir ein bisschen teilhaben können an dieser Reise. Hier so im Sicheren, weißt du, trocken warm im Sofa. Klingt aber ganz gut, zum großen Teil. Jasmin, Mittag. Dir danke und dann bis die Tage wieder. Gute Reise.
Dankeschön, ja, war super. Danke.
Talk mit Thies.
Und dann habe ich hier noch einen Podcast-Tipp für euch.
Und hier noch ein Podcast-Tipp. Mit mir, Bärbel Wossack, geht es jede Woche um die Welt in den Radioreisen. Manchmal sind wir weit weg, manchmal ganz nah vor der Haustür. Denn egal, wo es hingeht, es gibt überall so viel zu entdecken. Holen Sie sich den Radioreisen-Podcast in der ARD-Audiothek und reisen Sie mit. Ganz ohne irgendwelche Motoren geht's um die Welt. 2 Ohren genügen zum Eintauchen. Steigen Sie ein und entdecken Sie Städte und Dörfer, Länder und Menschen. Gerne mit mir, Bärbel Wossack.